Die Epistel für den heutigen Sonntag, die zugleich das Wort für die Predigt ist, steht im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom im 12. Kapitel. Ich ermahne euch, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Worte der Heiligen Schrift.
Wir wollen in der Stille um den Segen Gottes für uns durch sein Wort beten. O Herr, hilf, dass ganz gehöre uns der Segen, dir die Ehre. Amen. Liebe Geschwister, es ist ja schon ein ganzes Stück her, dass ich mal das letzte Mal bei euch war. Ich habe mich gefreut, heute wieder herkommen zu können. Ich grüße euch ganz herzlich aus Oelsnitz, wo wir ja alle zusammengehören. Der Thilo hat den Predigtext schon vorgelesen, vorhin als Epistellesung. Ich komme noch mal drauf zurück. Ich will bloß anfangen mit einer Bemerkung, von der ich glaube, dass wir sie alle unterschreiben. Man hat den Eindruck, dass sich alles in unserer Welt in einer rasanten Weise ändert. Das haben die Alten früher schon gesagt. Wenn ich mir zurückerinnere an meine Kindheit, da haben die Alten gesagt, ach, es hat sich alles verändert, uns ist alles anders geworden, wir finden uns gar nicht mehr zurecht. Aber wenn man so reinschaut in unsere Welt, scheint es sich zu überschlagen. Ich hatte das dieser Tage mal, mein Enkelkind hat eine Drohne und dann hat er die Drohne fliegen lassen. Und dann hat er eine Brille auf und in der Brille hat er gesehen, was die Drohne aufnimmt. Und da musste ich mich an eine Werbung erinnern, die vielleicht 25 Jahre zurücklag. Da waren zwei Menschen, die saßen in der Wüste und hatten eine Brille auf und dann hat man, weiß nicht mehr, für was die geworben haben, und dann hat einer gesagt, lass uns doch jetzt mal diesen oder jenen Film anschauen. Da habe ich gedacht, die sind verrückt. Die sitzen in der Wüste, haben eine Brille auf und schauen einen Film an, den sie irgendwo aus der Luft, aus dem Internet oder was weiß ich, heruntergeladen haben. Und das ist alles Realität. Es geht in einer Geschwindigkeit, das ist schon verrückt. Und da steht ja die Frage, was bleibt eigentlich? Was bleibt und was bleibt beständig? Und ich habe mir anhand dieser zwei Verse, die Thilo vorgelesen hat, mal überlegt, was heißt das eigentlich, so elementar gläubig zu sein, zu Jesus zu gehören? Wie kann man das ein ganz kleines bisschen zusammenfassen? Was ändert sich denn eigentlich nicht an dieser Stelle? Und ich würde gerne die zwei Verse nochmal vorlesen, weil das ja mit den Lesungen manchmal so ist, das kommt und geht. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, und das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Eine Bemerkung am Anfang, das Vollkommene führt uns immer ein ganz kleines bisschen auf Abseitswege. Warum? Vollkommenheit, da sagte mein alter Lehrer Reinhold Rute, und dafür bin ich ihm sehr dankbar, Sie suchen das Vollkommene, warten Sie noch ein bisschen, das gibt's im Himmel. Viele Christen stehen unter einem wahnsinnigen Druck, ich muss perfekt sein, machen sich das Leben schwer, im Himmel gibt's das. Aber wenn man das nochmal anders übersetzt, Thilo müsste mal nachgucken, ich bin des Griechischen nicht mächtig, kann man dieses Wort auch mit zielgerichtet übersetzen. Das heißt, das Zielgerichtete, damit ihr erkennen würdet, wohin es geht. Und das ist eine sehr interessante Frage, die Frage, wohin es geht. Ich habe diesen Text in zwei Predigten aufgeteilt. Sollte ich nochmal wiederkommen können zu euch, würde ich den zweiten Teil machen, schon jetzt mal als kleiner Werbeblock. Falls es euch gefällt, könnt ihr wiederkommen. Wenn nicht, bleibt dann zu Hause oder geht woanders hin in den Gottesdienst. Kann ja jeder entscheiden. Und die erste Predigt geht um die Frage, was ist Gottesdienst und was heißt, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Und die zweite Predigt geht um die Frage, wie kommt eigentlich Veränderung in das Leben eines Christen? Das ist ja immer so eine Frage, ändert euch, sagt der Paulus, wie kommt Veränderung in das Leben von gläubigen Menschen? Aber das in einem zweiten Extrateil. Erster Teil, was ist Gottesdienst? Und was heißt, stellt euch nicht dieser Welt gleich? Bei uns ist die Vorstellung des Gottesdienstes Sonntagvormittag. Das ist ja auch nicht falsch, gar keine Frage. Aber Paulus bringt hier einen anderen Aspekt nochmal rein und sagt, wenn ihr eure Körper, wenn ihr eure Person, Leib, Seele und Geist hingebt, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wenn ihr euch Gott zur Verfügung stellt. Und da ist die Frage, was heißt denn Hingabe? Wenn ich mich hingebe, gebe ich mich weg. Wem ich mich hingebe, dem gehöre ich, dessen Eigentum bin ich. Und da steht natürlich die Frage, wem geben wir uns hin oder haben wir uns hingegeben? Da kommen einem natürlich selbstverständlich für alle, die in einer Partnerschaft leben und verheiratet sind, der Partner oder die Frau oder der Mann. Aber die Frage ist ja noch im weiteren Sinne. Modern ist Hingeben eigentlich out. Modern ist Selbstbestimmung. Also ich will selbst mich bestimmen, völlig im Gegensatz zu dem, was die Woche über jetzt in dem das Thema ist, die Demut. Also ich will sagen, und Peter Appel hat das sehr gut vorgelesen, hat immer sehr das Ich betont bei diesem Mann, ich gebe, ich bin. Und wir erleben das ja auch bei Menschen, die sehr viel von sich reden, die sind eben auch sehr von sich überzeugt, da spielt vielleicht Hingabe gar nicht mal so die Rolle. Und Hingabe stört, habe ich den Eindruck, in der modernen Welt. Und deswegen heiraten auch viele Menschen immer, also zunehmend Menschen wenig. Man will eben autonom bleiben, selbst entscheiden. Und wenn schon Hingabe, so beobachte ich es in der Bevölkerung, dann gibt es eine Hingabe ans Handy. Also man staunt schon, wie Menschen durch die Straßen gehen. Ich bin da immer wieder sehr fasziniert, wenn junge Leute durch die Straßen gehen und ins Handy gucken. Dann denke ich immer, hoffentlich steht da mal ein Laternenmast, an den sie ranrammeln. Aber komischerweise können die das immer wieder umschiffen. Ich weiß auch nicht, wie die das machen. Und wie das Bibelwort sagt, ist die Hingabe auch ein Opfer. Man gibt sein Leben her, man gibt sein Leben in eine andere Hand. Man opfert sein Leben. Das ist ja interessant. Im Zusammenhang mit dem Tod meiner Frau bin ich manchmal in den letzten Monaten, jetzt nimmt es ein bisschen ab, aber in den letzten Monaten, nachdem sie gestorben ist, immer wieder gefragt worden, von Menschen unterschiedlicher Art, weißt du, ob deine Frau in der Ewigkeit Gottes ist? Ist sie, oder wie die Menschen so sagen, im Himmel? Ja, sag ich, bin mir da sehr sicher, dass sie da ist. Und warum, habe ich dann erklärt, weil sie ihr Leben hingegeben hat. Und dann bin ich bisweilen auch von Menschen gefragt worden, Dieter, ich weiß gar nicht, ob mein Vater, meine Mutter und wer das auch immer ist, ob die in der Ewigkeit Gottes sind. Und da habe ich darauf geantwortet, ich weiß es auch nicht. Das weiß nur der Mensch selber. Wenn er sich hingegeben hat dem lebendigen Gott, ist er dabei. Aber das kann man von außen oft ganz schlecht beurteilen, überhaupt nicht eigentlich. Aber wenn ein Mensch sich hingegeben hat, dann hat er doch die Gewissheit, er gehört zu dem lebendigen Gott und er kommt dort auch an. Also Hingabe hat was mit Eigentumswechsel zu tun. Und das Wort heilig kommt ja hier auch, das kommt ja hier vor. Das Wort heilig heißt in der Ursprungsbedeutung in Israel zu Gott gehörend. Das heißt nicht vollkommen sein. Also wenn jemand, das ist ein Heiliger, ach, das wird manchmal so im Volksmund verwendet, das ist ein Heiliger, damit meint man jemanden, der vielleicht besonders seinen Glauben lebt, aber der ist ja nicht vollkommen. Heilig heißt zu Gott gehören in aller auch Unvollkommenheit, die wir alle haben. Und deswegen ist die Frage, wie wir immer näher auch an Jesus kommen können, wie können wir uns verändern, aber das ist ja dann Gegenstand eines zweiten Gottesdienstes. Heilig ist also nicht besonders, sondern einfach zu Gott gehören. Und wenn wir uns bekehrt haben, früher nannte man das mal so, wenn wir umgekehrt sind zu dem lebendigen Gott, dann gehören wir einfach dazu und dann darf man auch wissen, ich bin dabei. Und nun im nächsten Vers wird aufgeführt, wie das dann praktisch aussieht. Wie kommt diese Hinwendung zu Gott, zu Jesus, wie sieht das praktisch aus? Und da kommt als erstes der Hammer, stellt euch nicht der Welt gleich. Als zweites dann eben, ändert euren Sinn. Erstens, stellt euch nicht der Welt gleich. Da ist die Frage, was heißt denn das? Darf ich kein Handy, kein Computer, kein Auto besitzen? Das bin ich mal gefragt worden, als ich diesen Satz, Dieter, du willst doch nicht etwas sagen, dass wir aufs Handy verzichten sollen, dass wir aufs Auto verzichten sollen, dass wir zu Fuß nach, was weiß ich, hingehen sollen. Was heißt eigentlich, stellt euch nicht der Welt gleich? Wer die Bibel aufmerksam liest und die Kirchengeschichte ein kleines bisschen kennt, der merkt, dass es was anderes sein muss, als sich auch in einer gewissen Weise an die Dinge dieser Welt anzupassen. Die Kinder Gottes waren durch alle Jahrhunderte etwas immer anders als der Rest der Welt. An bestimmten Stellen unterschieden sie sich. Sie waren häufig nicht besser, muss man ja ehrlicherweise sagen, als die Menschen herum. Und wenn man in die Bibel schaut, dann wird es ja total manifestiert. David war ein Ehebrecher, Mose ein Mörder, Petrus ein Verräter. Aber, und das unterscheidet die Menschen, die gläubig sind von den Menschen, die es vielleicht nicht sind, sie gingen mit ihrer Schuld anders um. Sie gingen mit ihrem Versagen anders um. Sie konnten zu ihrer Sünde, zu ihrem Versagen stehen und wussten, dass es etwas gibt, das nennt man Vergebung. Und die nahmen sie in Anspruch und gewährten sie auch anderen. Es gibt da beeindruckende Zeugnisse, wie Menschen ihren Peinigern, ihren Feinden vergeben haben im Laufe der Jahrhunderte. Liebe Gemeinde, ich habe 25 Jahre Paarberatung gemacht. Ganz, ganz selten habe ich es erlebt, dass jemand gesagt hat in so einem Gespräch, das war meine Sünde, das war mein Versagen, das war ich. Immer waren es die anderen. Es wird sich rausgeredet, bis die Balken brechen. Immer war es die anderen. Es wird so lange geredet, bis es die andere war. Und da denke ich manchmal, das sind doch gläubige Leute. Das ist doch das Einfachste der Welt zu sagen, es entschuldige bitte, ich bin es gewesen. Entschuldige, ich habe dich geärgert, ich habe dich beleidigt, ich habe dich verletzt, es tut mir leid. Und um Vergebung bitten, Vergebung gewähren, ist für mein Empfinden ein fundamentaler Unterschied zu unserer Welt. Ich finde, in unserer Welt wird so lange diskutiert, bis es die anderen sind. Das geht beim Bundeskanzler los und hört beim Hofarbeiter auf. Immer sind es die anderen. Und liebe Gemeinde, ich glaube, das ist ein ganz, ganz schwieriger Punkt, deswegen unsere Gesellschaft auch immer härter wird. Oft wird es beklagt. Es wird immer härter, es wird immer egoistischer und so weiter und so fort. Und ich glaube, das hat was damit zu tun. Wir können zu unserer Sünde nicht mehr stehen, zu unserem Versagen nicht mehr stehen und wissen auch nicht mehr, wo wir es abladen können. Der zentrale Punkt des Christentums ist für meine Begriffe nicht unbedingt die Liebe. Die Liebe ist es auch, aber der zentrale Punkt des Christentums ist die Vergebung. Jesus ist am Kreuz gestorben für deine, für meine, für unsere Schuld, für unser Versagen. Und dass die Liebe keine unwesentliche Rolle spielt, das ist klar, aber das ist der zentrale Punkt. Und wenn wir uns umschauen in unserer Welt, wird es nur deswegen so kalt, weil wir nicht mehr bereit sind, zu vergeben oder um Vergebung zu bitten. Und da steht für mich im ersten Teil jetzt die Frage an euch, die steht allerdings auch an mich, die steht an jedem von uns, wo und bei wem müssten wir eigentlich um Vergebung bitten? Wem haben wir wehgetan? Wem haben wir verletzt? Und wem müssten wir um Vergebung bitten? Also ich halte das für eine zentrale Frage. Ich habe ja über die Jahre, wie ihr wisst, Familienberatung gemacht. Ihr glaubt nicht, was da aufgerechnet wird. Der und der hat mich beim Erbe betrogen, die und die war das und so weiter und so fort. Da wird aufgerechnet. Und die meisten Leute, die zu mir kamen, waren gläubig. Ich erwarte es von anderen gar nicht mal als erstes, weil sie um diesen Fakt von Jesus ja nicht kennen. Aber es ist schon verrückt. Es gibt noch viele andere Punkte, wo wir uns nicht dieser Welt gleichstellen sollten. Das merkt ihr schon, das ist die ganze Frage der Sexualität, des Neides, des Umgang mit den Eltern, der Umgang mit dem Fremden, mit dem Fremdenleben, auch der Umgang mit Menschen, die anders denken und anders sind und mit dem ungeborenen Leben, da hat ja die Welt ganz andere Maßstäbe. Aber eins würde ich gerne noch, weil es die Gemüter so bewegt hat in letzter Zeit, eröffnen. Ich denke, ihr merkt es auch, es dreht sich in unserer Welt etwas in eine bedenkliche Richtung. Als Zeichen dafür sehe ich die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele, wo der Glaube allzu ziemlich durch den, wie sagen die Kinder, durch den Kakao gezogen wurde. Blasphemisch war da manches. Ich habe den Eindruck, dass da eine gewisse Schicht in unserer Welt, das ist weltweit, eine gewisse Schicht Werte installiert, die diametral entgegengesetzt sind zum Christentum. Man darf keine Weltreligion lächerlich machen, aber die Christen darf man lächerlich machen. Wie dort mehrfach passiert und wie wir auch gesehen haben beim Eurovision Song Contest, man kann es ja fast gar nicht mehr angucken. Da kommt etwas, ich würde fast sagen, etwas Dämonisches rein. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, heißt, macht da nicht mit. Die anderen werden ohnehin machen, was sie wollen. Die werden wir auch nicht ändern können. Aber die Frage ist an uns, wie positionieren wir uns dazu? Es hat keinen Zweck, wie andere Religionen es machen, dann in Gewalt auszubrechen. Das ist auch nicht das Wesen des Christentums, das wisst ihr auch. Aber dass man eindeutig sagt, ich mache da nicht mit und ich halte das auch für kritisch, das darf in der Öffentlichkeit in einem freien Land wohl gesagt werden. Und es gibt ja genug Kommentare in den Medien zu diesem ganzen Geschehen. Und wir haben ja Wahlen in wenigen Wochen, da kann man ja Parteien oder Gruppen wählen, die diese nicht unterstützen, zumal ich den Eindruck habe, dass die uns Regierenden das alles so laufen lassen und sich nicht dagegen erheben oder dagegen sind. Aber das ist eine andere Frage. Also nicht dieser Welt gleichstellen heißt für mein Empfinden, ich fasse es mal zusammen, nicht die Werte dieser Gesellschaft dieser Welt übernehmen, sondern bei den Werten bleiben, die uns die Bibel von Anfang an bringt. Und die, das muss man ja auch sagen, gerade im christlichen Abendland, die das christliche Abendland zu dem gemacht haben, was es war. Wir verdanken unseren Reichtum, wir verdanken unserem Aufstieg diesen christlichen Werten und die in den Tugenden zusammengefasst sind, die Barmherzigkeit und Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, die ihr alle ja kennt. Ich will noch eine zweite Sache ansprechen, die sonst kaum zu Wort kommt. Stellt euch nicht der Welt gleich. Eine zweite Sache, über die wenig geredet wird, die aber heute ein bisschen in dem Wochenspruch sich wiederfindet. Gott widersteht den Hochmütigen, stellt sich aber zu den Demütigen. Ein typisches Jesusverhalten, das unserer Welt diametral entgegen ist, steht, ist Dienen. Das ist ein zentraler Punkt des Neuen Testamentes. Jesus ist nicht gekommen, um zu herrschen, sondern um zu dienen. In unserer Welt wollen alle herrschen. Das ist ja verrückt. Wollen alle was mitreden, etwas zu sagen haben. Jeder will der Größte sein, der Schönste sein, der Beste sein. Wie lange werden Profile bei Facebook gefeilt, bis das schönste Bild rauskommt, weil man auch up to date sein will. Und jetzt kommt Jesus und sagt, dienen, dienen, dient einander. Einer komme den anderen mit Ehrerbietung zuvor. Der Größte unter euch sei euer Diener. Also darf ich es mal so sagen, wenn wir auch als gläubige Leute auffallen wollen in der Welt, müssen wir aufhören, immer Recht haben zu wollen, immer uns durchsetzen zu wollen. Und wenn wir stattdessen fragen würden, was kann ich dir Gutes tun, sähe meines Erachtens die Welt etwas anders aus. Also wenn wir fragen könnten, was kann ich dir Gutes tun, wo kann ich dir eine Freude machen, sehen Familien, sehen Ehen oft anders aus. Paulus bringt das mal auf den Punkt, tut Gutes jedermann, zuerst aber an den Gläubigen. Suchen, wo kann ich dem anderen eine Freude machen. Ich habe ja in meinem ersten Leben Jugendarbeit gemacht, manche kennen mich noch aus dieser Zeit. Und da ist oft, jedes Jahr wenigstens einmal und auf fast allen Rüstzeiten, ein Abend gelaufen unter dem Thema, was ist der Sinn des Lebens. Was haben wir nicht alles diskutiert, was ist der Sinn des Lebens? Übrigens eine zentrale Frage, liebe Gemeinde, was ist der Sinn des Lebens? Ich habe mal im Erzgebirge eine Weiterbildung für Erzieher und Erzieherinnen gemacht und die meisten Erzieherinnen sind Frauen und das ist nun mal so in diesem Beruf, in Kindergärten und Schulen. Und dann habe ich zu den Frauen gesagt, pubertierende Jugendliche wollen wissen, was der Sinn des Lebens ist. Aber nicht nur pubertierende, aber in dem Alter besonders. Sagen Sie Ihren Kindern, was ist der Sinn Ihres Lebens? Das kommen wir auf den Punkt Ziel gerichtet. Wo will mir hin? Denn Ziel und Sinn gehören zusammen. Ich mache nur etwas mit einem Ziel. Sagen Sie Ihren Kindern, was der Sinn des Lebens ist. Und dann sage ich zu den Frauen, wenn Sie heute Abend heimkommen, fragen Sie doch mal Ihren Mann, was ist denn eigentlich der Sinn deines Lebens? So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich war um 11 zu Hause, klingelt bei mir das Telefon, ruft aufgeregt eine Frau rein. Ich habe sie nicht gekannt, weiß nicht, wer sie war. Sagt, allein, ich bin heimgekommen, habe meinen Mann gefragt, was ist der Sinn deines Lebens? Wissen Sie, was er geantwortet hat? Was selten die Pläde froh. Zielgerichtet, der Sinn. Ich würde heute die Frage, was ist der Sinn des Lebens, beantworten mit Gutes tun. Anderen eine Freude machen. Anderen zuvorkommen. Und der Volksmund sagt, das Gute, was man austeilt, fällt ins eigene Herz zurück. Und ich wundere mich, dass man diesen Zusammenhang nicht erkennt, weil viele Leute schütten Giftiges raus und wundern sich, dass nichts anderes zurückkommt. Das ist doch verrückt. Das hat da was mit zu tun, wie wir in diese Welt hineinrufen. Und da ist die interessante Frage, was kann ich Gutes tun? Als ich jung war, habe ich mal, weiß nicht mehr, wie ich da drauf kam, ich habe das ein bisschen verpasst, jetzt in den letzten Jahren ist mir das ein bisschen weggerutscht, aber als ich jung war, habe ich mal jeden Früh in meiner stillen Zeit drum gebeten, Herr, zeige mir, wem kann ich heute was Gutes tun. Da geht man anders durch die Welt. Da guckt man, ach, der Frau kann sagen, ein schönes T-Shirt an oder auch eine schöne Frisur haben sie. Oder das sind ja oft nur Kleinigkeiten. Oder man greift mal zu. Oder dann geht man über einen Parkplatz vom Supermarkt und da sieht man, wie sich jemand abmüht und dann hilft man. Das sind ja oft nur Kleinigkeiten. Das ist interessant, wenn man dieses Gebet ernsthaft betet, fällt einem was auf. Und dann macht man das. Hat nur einen Nachteil, wenn man es gemacht hat, oder sowas bei mir, dann habe ich einen Haken dran gemacht und den ganzen Tag nicht weitergefragt. Man hätte ja vielleicht auch noch einen zweiten haben können oder einen dritten, dem man auch noch etwas Gutes tun kann. Wir haben uns weitestgehend den Maßstäben der Welt angepasst. Wir wollen etwas haben. Dienen ist out. Und ich finde, dass das schade ist. Ich hatte vor kurzem jemanden in der Beratung, einen Mann, der Anfang 50 ist, ein bisschen spät geheiratet hat, sehr schwer arbeitet, der Handwerksmeister. Und der sagte, ich bin mit meiner Frau und meinen zwei kleinen Kindern baden gegangen ins Schwimmbad. Und da war viel Betrieb, weil es sehr heiß war und wir haben uns ein ruhiges Fleckchen gesucht und plötzlich kommen 5 Jugendliche rein mit lauter Musik und ich bete im Stillen, Herr, lass sie weiterziehen, dass sie sich nicht bei uns lagern. Und sie sind auch weitergezogen, haben aber umgekehrt und sind zurückgekommen und haben sich wenige Meter neben ihnen gelagert mit der lauten Musik. Und da sagt er, ich habe mir es eine Viertelstunde angehört und dann habe ich gedacht, ehe ich explodiere, gehe ich mal hin und bitte sie höflich, die Musik etwas leiser zu machen. Und dann ist er hingegangen und hat gesagt, ach, seid doch so gut, also wirklich weiß ich es nicht, er hat mir es ja nur so beschrieben, seid doch so gut, macht die Musik ein bisschen leiser, ich arbeite die ganze Woche, schwer, ich hätte gern ein bisschen Ruhe. Dann haben sie die Musik auch etwas leiser gemacht und als sie nach einer Viertelstunde die Musik immer noch leiser hatten, sagte er, bin ich an den Kiosk gegangen, habe 5 Bierbüchsen geholt und habe sie ihnen hingeschafft und habe gesagt, ich bin so beeindruckt, dass ihr die Musik leiser gemacht habt, hier habt ihr jeder ein Bier. Die haben sich riesig gefreut, die Musik ganz ausgemacht und sie hatten ihre Ruhe. Und ich habe so für mich gedacht, es war natürlich am Kiosk teures Unternehmen, 5 Bierbüchsen. Wenn er die zu Hause gehabt hätte, wäre es wesentlich billiger gewesen. Aber ich dachte, was sind das für Zeichen, einem anderen etwas Gutes zu tun? Einfach was, das ist so was Ähnliches wie dienen. Und ich habe den Eindruck, unsere Welt sähe völlig anders aus, wenn wir das ein bisschen stärker leben würden. Und es gibt nicht wenig Menschen, denen fällt es schwer, ein Zeugnis von Jesus zu geben, also auch ein Glaubenszeugnis zu geben. Manche kriegen das locker hin, aber manchen fällt es schwer. Aber was Gutes tun, da kann doch jeder. Da braucht man doch nicht besonders sprachbegabt sein. Und das, denke ich, ist ein christlich-alternativer Lebensstil. Und die Welt braucht Alternativen. Sie brauchen Alternativen, die ihnen zeigen, wie es anders gehen kann. Von alleine kommen, denke ich, die meisten Menschen da nicht drauf. Und deswegen will ich schließen mit 2 Fragen, die wir mit heimnehmen können oder auch nicht. Die erste Frage, wem, hatte ich vorhin schon gesagt, soll ich etwas vergeben oder wem wäre es wichtig, dass ich um Vergebung bitte? Und die zweite Frage, wem kann ich etwas Gutes tun oder dienen? Einfach mal was Gutes tun. Und wenn ihr heute heimkommt und habt Leute zu Hause, die jetzt nicht im Gottesdienst sitzen, Verwandte oder Bekannte, und geht heim und lächelt die an und sagt, schön, dass du da bist, freue mich, dass es dich gibt, geht's dir gut, kann ich dir was Gutes tun? Ich wette, der Sonntag nimmt einen ganz anderen Verlauf, wie wenn er heimgeht und sagt, das war eine langweilige Kirche. Von daher wäre es, glaube ich, schon was, was uns die ganze Woche begleiten kann. Und ich wünsche uns, dass es uns, und das sage ich mir selber auch, gelingt. Und vielleicht sind wir dann ein kleines Zeichen. Wir werden die Welt im Großen nicht ändern, aber vielleicht unser kleines Zeichen setzen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Verstand, als unsere Vernunft, als unsere Gefühle und Gedanken, der bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.